Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor einem Jahr war noch nicht abzusehen, dass 2020 ein Virus den Alltag von Milliarden Menschen drastisch und über viele Monate hinweg verändern würde und dies noch immer tut. Dass nichts so weiterläuft wie vor dem, ist klar. Das wird vielen wehtun, aber es knüpfen sich eben auch Hoffnungen daran, dass sich Prioritäten in der Politik, der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Miteinander wie auch in unserem eigenen individuellen Leben verschieben werden. In unserer Reihe Das große Innehalten haben wir mit Wissenschaftlern der verschiedensten Disziplinen darüber geredet, wie tief die Pandemie unser Zeitempfinden, unser Denken und unsere Verbundenheit mit dem Land berührt, aber auch praktische Fragen gestellt, wie die nach der Wohnversorgung im Homeoffice. Die Historikerin Ute Frevert hat mächtige Gefühle in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts analysiert. Angst, Wut, Trauer, Hass gehören dazu, aber auch Freude, Zuneigung und Solidarität. Am frühen Abend haben wir miteinander über Vertrauen gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Frevert.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Menschen genauso wie Institutionen vertrauen zu können, ist das ein lebenswichtiges Gefühl?
Es ist absolut lebenswichtig, denn ohne Vertrauen, ebenso wie ohne Hoffnung, können wir Zukunft überhaupt nicht denken. Also wenn wir jede Sekunde lang uns Sorgen machen müssten, wie diese Zukunft, also der morgige Tag, der nächste Moment eigentlich schon sein würde, dann wäre ein einigermaßen gelassenes und auch behagliches Leben überhaupt nicht möglich. Also Vertrauen, Zuversicht, was uns Herr Zamperoni jeden Abend wünscht, Hoffnung, das sind Ressourcen, emotionale Ressourcen, die wir ganz, ganz dringend brauchen, um überhaupt leben zu können.
Was sind denn die Bedingungen für Vertrauen, auf das wir in einer Krise ja ganz besonders angewiesen sind?
Vielleicht kann man da einfach sagen, ich vertraue, wenn ich sozusagen Menschen vertraue, und Vertrauen ist zunächst mal ein Gefühl, was mich mit anderen Menschen verbindet und nicht so sehr mit anderen Systemen oder einer Technik. Also man kann eigentlich nicht auf Technik vertrauen, sondern man vertraut in der Regel den Menschen, die diese Technik entwickelt haben, die diese Technik am Laufen halten, die sie reparieren und. Aber also es ist ein soziales Gefühl, ein Gefühl, was mich mit Menschen verbindet. Und damit ich dieses Gefühl überhaupt entwickeln kann, brauche ich bestimmte Informationen über diese Menschen. Also ich kann nicht blind vertrauen. Ich brauche zum Beispiel die Information, dass es ein Experte ist oder dass ein Wissenschaftler, ein Virologe, um jetzt im Bild zu bleiben, dann auch wirklich seine Profession kennt, überschaut, die entsprechenden Papers kennt und mich in der Weise richtig beraten kann, damit ich ihm überhaupt vertrauen kann. Also ich brauche Vorwissen, ich brauche Vorinformationen, um überhaupt Vertrauen aufzubringen. Und Vertrauen ist alles andere als voraussetzungslos.
Nach dem ersten Lockdown haben Sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dass die Bevölkerung der Regierung ein großes Maß an Vertrauen entgegenbringt und die Maßnahmen weitestgehend akzeptiert hat, weil eben nicht selbstherrlich agiert wurde. Also Gesundheitspolitiker und Wissenschaftler haben offengelegt, dass es schwer ist, Entscheidungen zu treffen und das absolut Richtige anzuordnen. Ist das aus Ihrer Sicht, Frau Frevert, 7 Monate später dabei geblieben oder hat das Vertrauen in Regierungspolitiker und Institutionen doch erkennbar abgenommen?
Die Umfragewerte deuten nicht unbedingt in die Richtung einer Abnahme, aber es gab Zeiten, in denen dieses Vertrauen auch brüchig geworden ist. Und man kann auch sagen, in dem Maße, in dem jetzt Gegenstimmen deutlicher geworden sind und sich auch mehr Gehör verschaffen und lautstarker den öffentlichen Raum besetzen, ist das auch ein Zeichen, dass zumindest eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung dieses Vertrauen nicht aufbringt oder generell nicht aufbringt. Also damals am Anfang dieser Krise haben wir gesehen, dass dieser Vertrauenspegel sozusagen wahnsinnig nach oben gehüpft ist, so ganz positiv. Die Regierung konnte sich eines großen Vertrauensvorschusses auch rühmen und in Ruhe wirtschaften und ihre Entscheidungen treffen. Mittlerweile hat sicherlich die Vielzahl von politischen Stimmen, nicht von wissenschaftlichen Stimmen, sondern von politischen Stimmen, die einen, die sagten, ja, harter Lockdown, der andere eher nicht, der andere aber nur in dieser Region, der andere da und na, wir überhaupt nicht. Also diese Kakophonie der Stimmen, die wir zu bestimmten Zeitpunkt dann im Herbst aus der Politik gehört haben, hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, auf diejenigen, die sie regieren, mit einer großen Gelassenheit und einer großen Zuversicht blicken, sondern da wurde eine Unruhe deutlich, auch in der Bevölkerung. Eine Unruhe, ich denke, die wir alle auch individuell oder im Freundeskreis auch gespürt haben. Und ich fragte, ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und also die Fragezeichen haben sich einfach vermehrt. Und ich hatte den Eindruck, dass jetzt mit der Entscheidung kurz vor Weihnachten nochmal das gesamte öffentliche Leben, aber auch nicht nur das öffentliche Leben, sondern gerade auch das private Leben, die Kontakthäufigkeit von uns runterzufahren, dass Menschen damit zufriedener waren als mit diesem Hin und Her, das es vorher gegeben hat.
Können Sie in der Pandemiezeit, also in dieser Ausnahmezeit, so etwas wie eine kollektive Gefühlslage erkennen?
Es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass jeder Mensch erstmal für sich alleine fühlt und diese Gefühle auch für sich erstmal kennt und vielleicht auch benennt. Zugleich leben wir ja nicht wie Monaden im Wald und sehen niemanden, sondern wir lassen uns in Anführungsstrichen auch von Gefühlen anstecken. Wir lassen uns von Medienberichten beeinflussen in unserer Gefühlswelt. Wir reden mit unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, Kolleginnen und nehmen wahr, was die bewegt und ja, klären gewissermaßen dann auch ab, ist das das Gleiche, was ich empfinde, ist das irgendwie anders, warum ist es eigentlich anders? Also dieses ewige mit seinen eigenen Gefühlen sich in einem Gespräch befinden mit den Gefühlen anderer, das führt ja schon dazu, dass wir letztendlich nicht unbedingt kollektiv in dem Sinne fühlen, dass wir alle das Gleiche fühlen, aber dass es schon so bestimmte Bewegungen, bestimmte Trends, bestimmte Stimmungen gibt, die mehr als eine Person teilen.
Wie wichtig sind überhaupt Gefühle für die Politik bzw. die Vermittlung von politischen Inhalten und Maßnahmen?
Politik hat mindestens zwei Seiten. Es hat eine sachbezogene Seite auch. Wir müssen erklärt bekommen als Bürgerinnen und Bürger, wie unsere Politiker meinen, ein bestimmtes Problem lösen zu können und zu wollen. Und zugleich muss, und das haben wir ja auch gerade bei unserer Kanzlerin gemerkt, die ja nicht unbedingt jemand ist, die ganz tief in die Gefühlskiste hineingreift, aber gerade jetzt vor diesem letzten Lockdown, aber auch bei dem ersten, hat sie ja sehr, sehr ernsthaft und auch sehr besorgt ihrer Sorge einfach Ausdruck gegeben, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen und diese Herausforderung alle gemeinsam meistern müssen. Das heißt also, ihre Sorge, ihre ja, Ängste auch, ihre Unsicherheiten, vor die jeder Politiker, jede Politikerin ja sich gestellt sah, was ist jetzt das Richtige, die hat sie uns als Bürgern ja auch irgendwo mitgeteilt. Und gerade das hat, denke ich, auch die Bereitschaft vieler verstärkt, mit ihr gemeinsam auch in dieses Boot zu steigen und es gemeinsam vom Fleck zu bewegen.
Das weckt Vertrauen.
Ja, transparent zu sein in seinen eigenen Gefühlen, auch in seinen eigenen Interessen, ist immer eine Vorbedingung dafür, dass Vertrauen entstehen kann. Wenn ich das Gefühl habe, das kann man auf allen Ebenen des Lebens ja beobachten, nicht nur in der Politik, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Wirtschaft. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand da eine Geheimdiplomatie macht, eine Geheimpolitik macht, mir irgendwelche Dinge vorenthält, die ich vielleicht wissen sollte, dann entsteht sofort Misstrauen. Dann befrage ich alles und jedes. Und das ist einerseits richtig und wichtig. Wir brauchen auch ein gesundes Misstrauen. Wir müssen zweifeln, wir müssen fragen, wir müssen auch nachfragen. Wir sind ja nicht irgendwelche ja gehorsamen Untertanen, die dann alles, was die Regierung uns erzählt, einfach abnicken und möglicherweise noch da in die Knie gehen vor lauter Demut und Ehrfurcht. Das hat sich die Nation ja nun in 200 Jahren abgewöhnt. Aber wir können auch nicht alles befragen. Unsere Gesellschaft funktioniert arbeitsteilig und die Politiker machen ihren Job und wir als Bürger machen jeweils unsere unterschiedlichen Jobs und haben die Verantwortung auch delegiert. Aber wir wollen eine ehrliche, eine offene, eine transparente Politik haben. Und das ist denke ich, bislang immer noch in diesem Land eigentlich sehr gut gelungen, die politischen Entscheidungen transparent zu gestalten.
Das sagt Ute Frevert. Sie leitet das Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Danke sehr für Ihre Sicht auf das, was Vertrauen bedeutet. Es war das Thema unseres Gesprächs, mit dem wir die siebenteilige Reihe Das große Innehalten beschließen. Sie finden Texte dazu online auf unserer Homepage und natürlich kann man alles nachhören.